I sing at Penn when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
So, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode vom NHL vs. NLA Podcast. Und ihr glaubt es nicht, auch ich bin nicht allein da heute.
Ja, der Micha Hofer ist auch da. Und wer bist denn du?
Habe ich vergessen zu sagen, genau. Also da ist nochmal der Dominik Stifler auf Twitter, @hcdfan88. Und der Micha, wenn ihr auch schon wisst, @Eurocaps. Und heute haben wir wieder ganz viele spannende Themen für euch. Zum einen geht es natürlich um die sogenannte Coaches Challenge. Auch das wieder ein Teaser, das kommt ganz am Schluss, haben wir das letzte Mal schon gelernt. Und ja, jetzt am Anfang natürlich auch wieder mal das Intro, das ihr gehört habt. Das war die Idee von Micha gewesen. Viele Leute haben es nicht verstanden. Zuerst mal danke für euer Feedback überhaupt. Aber Micha, was ist das für ein Intro?
Ja genau, ich kann einfach mal ein Intro machen und ich habe dann jetzt erst, nachdem wir die erste Episode rausgehauen haben, gemerkt, dass es vielleicht zu NHL-Fanatic extrem ist. Also die Musik, die ihr hört, das ist die Hartford Whalers Brass Bonanza. Und die Hartford Whalers sind ja das NHL-Team, das es schon gar nicht mehr gibt. Die sind jetzt in Carolina. Das heisst, das ist schon mal schwierig, vielleicht als solches wahrzunehmen. Und nachher habe ich darüber noch irgendeinen Text, irgendeinen Ton wählen. Und da würde sich ja zum Beispiel der Ilya Briskalov anbieten, Hockey is only game oder so. Aber mir ist dann relativ gleich der Slapshot-Movie in Sinn gekommen, der sehr viel memorable quotes hat. Und das, was ihr gehört über den Brass Bonanza von den Hartford Whalers, das ist relativ am Anfang vom Film, der Goalie vom Kaiser Chiefs Team. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir Hockey jemanden so erklären, wie er dort in dem Bit Icing erklärt. Das war genau die Idee dahinter gewesen.
Also glauben wir, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch mal nachfragen. Ich habe es auch nicht gekannt, aber eben, es macht schon Sinn. Wir
wissen. Genau, ja. Aber also, jetzt weiss man das ja.
Richtig, genau. Hat man das schon mal klargestellt. Mhm. Also, und das erste Thema heute, wo wir darüber reden wollen, auch wieder mit dieser NLA-Section drin, ist eigentlich, ja, ihr habt es alle mitbekommen in diesen Playoffs, Schiedsrichter und vor allem nachher auch Einzelrichter, Schiedsrichterchef und so weiter, ja, haben sich nicht von der besten Seite gezeigt. Und zuerst möchte ich einfach mal erklären, wie der ganze Prozess eigentlich überhaupt abläuft. So, wann kommt überhaupt etwas zum Einzelrichter? Wer ist der komische Player Safety Officer? Das hat ja auch niemand eine Ahnung. Das ist einfach ein Typ aus der NHL, der da irgendwas labert. Aber irgendwie, was der genau zu tun hat, weiß eigentlich niemand. Und ich habe mich jetzt da mal dahinter gemacht und Statuten gelesen von der NLA. Also zumindest Statuten zu dem Bereich.
Ist du hast ein grosses Opfer für unsere Hörer auf dich genommen.
Natürlich. Ich meine, ich habe da ganz viel Zeit investiert rein, um euch aufklären, was das eigentlich die Idee dahinter gewesen wäre und warum das jetzt der Liga-Präsident abtritt wegen dieser ganzen Affäre. Mhm. Also schlussendlich ist es eigentlich so, wenn der Schiedsrichter im Match entscheidet, dass es dort eine Strafe geben muss, eine Matchstrafe oder ein Spiel- oder Disziplinarstrafe oder je nachdem auch keine Strafe, dann ist das nicht der Einzelrichter, der nachher sagt, da gibt es ein Verfahren, sondern das geht nachher eben zum Player Safety Officer und der hat grundsätzlich Macht zu entscheiden, okay, da wird das Verfahren eingeleitet oder nicht. Der Player Safety Officer in der NLA ist der Steve Auger, das ist ein ehemaliger NHL-Spieler, glaube ich, und auch Ref.
NHL Ref, ich glaube nicht. Ref? Meiner Meinung nach hat er nie gespielt. Ich glaube, er hat von sehr jung an auf der Pfeife, 16, wenn ich das richtig, ich habe mich ein bisschen informiert über ihn. Mit 16 hat er auf der Pfeife, hat er sich wirklich wie ein Spieler eigentlich, das ist relativ lustig, durch die Juniorenligen geschafft und hat dann jetzt, bevor er den Job in der NLA antreten hat, doch auch 500 NHL-Spiele gepfiffen, über 500.
Also sehr ein erfahrener Mann eigentlich an dieser Stelle. Das Problem einfach, was auch klar wird aus den Statuten, er hat abgesehen davon, dass er die Macht hat, das Verfahren in dem Sinn zu verlangen beim Einzelrichter, hat er keine Macht. Mhm. Er kann dem Einzelrichter nur sagen, schau, da muss meiner Meinung nach ein Verfahren eröffnet werden. Und der Einzelrichter, der kann nachher entscheiden, was bei dem Verfahren rauskommt.
Das ist eigentlich nur ein Berater für den Einzelrichter, kann man das so sagen.
Ja. Genau. Und dann haben wir eben die absurde Situation gehabt, das ist der Tristan Gervais gegen Davos, wo ein Jack gefahren hat, wo, ich sage jetzt mal Jack, ich bin anderer Meinung, aber es ist jetzt offiziell ein Jack gewesen, wo auf dem Eis nicht sanktioniert worden ist. Der Schiedsrichter hat gesagt, das war ein fairer Check gewesen. Was nachher passiert ist, ist der PSO, der Player Safety Officer, eigentlich dort nachher das Verfahren verlangt hat. Der Einzelrichter hat dann auch eine Spielsperre ausgesprochen und nachher ist der SC Bern gekommen, hat einen Rekurs eingeleitet und hat wiederum der Einzelrichter nachher eigentlich den Rekurs gut geheißen und dann nachher die Sperre wieder zurückgenommen. Mhm. Und jetzt eben, häufig ist dann auch der Fall gewesen, aber dass der PSO gesagt hat, ja, da muss ein Verfahren eröffnet werden. Und eben der Einzelrichter gibt nachher nur eine Spielsperre oder gar keine Spielsperre, trotz Verfahren.
Ja.
Und dann ist dementsprechend der PSO ziemlich sinnlos gewesen. Der Typ kostet aber viel Geld, Liga.
Ja.
Und was dann auch noch dazu kommt, dann ist die Stelle vom Liga-Direktor. Weil der hat grundsätzlich nur die Macht, bei so administrativen Verfahren Strafen auszusprechen. Darf aber eigentlich nicht reinreden bei dieser ganzen Arbeit. Jetzt ist aber davon ausgegangen worden, dass dort, oder das ist auch wieder eine Aussage vom SC Bern, dass dort nachher angeblich dann der Ueli Schwarz, das ist der Liga-Präsident, auch noch, Liga-Direktor, Entschuldigung, auch noch mitgemischt hat in dieser ganzen Geschichte. Und dann haben wir ein Dreieck mit drei Leuten, wo eigentlich nur einer etwas zu sagen hätte, bei all diesen Sperren und so weiter. Aber alle drei sagen nachher ein bisschen etwas anderes. Klar, am Schluss entscheiden nur der Einzelrichter, aber der PSO sagt, da muss eine Sperre geben. Der Einzelrichter sagt vielleicht nein. Und der Liga-Präsident, was dem seine Meinung dann am Schluss ist, zwar eigentlich egal, aber er redet dann auch noch mit.
Ja.
Und das Ganze hat einfach zu einem Chaos geführt, wo vor allem schlussendlich, glaube ich, die Schiedsrichter darunter gelitten haben. Weil bis jetzt ist es einfach so gewesen, wenn sie einen Fehler gemacht haben auf dem Eis, hat das nachher von der Liga-Spitze oder von ihren Chefs sozusagen können revidiert werden. Also revidiert, zumindest man hat es können, soll ich sagen...
Ja, das Schlimmste verhindern in dem genau. Sinn.
Und
also PR-mässig.
Genau, und jetzt ist es einfach ein Durcheinander geworden, wo nachher alleinander angefangen haben zu reinreden. Es war zwar gut gemeint gewesen, dass man da wieder noch Zwischenmal geschaffen hat mit dem PSO, aber was schlussendlich geführt hat, ist, dass einfach auch der Einzelrichter seine Glaubwürdigkeit verloren hat, weil wenn der PSO sagt, dann muss es ein Verfahren geben, und der Einzelrichter entscheidet aber nachher darauf, dass es keine Spielsperre gibt, dann ist es vielleicht dann auch schlecht.
Aber der Einzelrichter hat ja sicher auch selber die Macht, ein Verfahren zu eröffnen, oder?
Eben leider nicht. Der Einzelrichter
eröffnet der Einzelrichter...
Verfahren.
Mhm. Also es gibt jemanden, der ein Verfahren eröffnet und dann eigentlich ein Richter, im Einzelrichter jemanden, der entscheidet, wie Bestrafung für besagtes Verfahren ausgeht.
Richtig, genau. Da gibt es noch theoretisch für verschiedene Härten von Vergehen und je nachdem, was auf dem Eis ausgesprochen worden ist, auch noch verschiedene Prozesse, wie das geht.
Oje.
Es gibt sogar eine Möglichkeit, dass dann der Brent Treiber, der Referee in Chief ist,
also genau, ja,
unser Oberschiri, dass der auch noch mitredet.
Mhm.
Also grundsätzlich, was die Situation einfach ist, ist, dass wir in der Schweiz ein enormes Durcheinander haben in der NLA, was das betrifft.
Extrem, ja.
Und das ist jetzt erst neu so gekommen. Das haben wir vorher nicht gehabt. Es war vorher schon der Einzelrichter einfach und der Chef-Schiri. Aber jetzt mit dem PSO, der dazwischen steht, ist es enorm unübersichtlich geworden. Und eben, wie gesagt, untergraben sich alle gegenseitig ihre Glaubwürdigkeit. Und das ist jetzt so weit gegangen, eben, dass der Liga-Direktor auch mitgeredet hat und so weiter. Und dass der jetzt wegen dieser ganzen Affäre nachher gesagt hat, gut, noch andere Gründe natürlich, aber dass er dann auch gesagt hat, okay, ich trete jetzt zurück als Liga-Direktor.
Ja.
Und es ist momentan noch nicht klar, wie das in Zukunft wird weitergehen mit dem, mit diesen weisigen Statuten. Also momentan gesetzt
der Wer entscheidet das?
Die Liga-Versammlung.
Okay, ja.
Das sind alle NLA und NLB-Clubs und die haben dann eigentlich alle auch gleich viel Stimmrecht. Aber das wird dann interessant sein zu sehen, weil eben, wir haben gesehen, die Playoffs, es ist dort viel schief gelaufen. Da sind eben auch Sachen passiert, wo nachher zum Teil die Schiedsrichterchefs nicht mal hinter Schiris gestanden sind. Das aberkannte Goal gegen den ZSC im Viertelfinal gegen Bern ist ja nachher offiziell auch gesagt worden, eben, ich bin nicht mehr sicher vom PSO oder vom Brent Treiber nachher, ja, das war ein Fehlentscheid und dumm gelaufen. Also... Es war PR-mässig sehr katastrophal, was gelaufen ist in den Playoffs. Und es ist keine gute Lösung. Weißt du, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie ist das in der NHL geregelt? So, alles, was mit so übertriebenen, gesundheitsgefährdenden Verhalten auf dem Eis zu tun hat. Wie läuft das?
Es ist im Prinzip, wir haben die NHL Officials Association, wo einfach die Vereinigung von der Schiedsrichter ist. Denen ihre Head ist, sagt der Wes McCauley, Don't quote me on this, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und nachher natürlich das NHL Department of Player Safety, das sind die mit diesen super Videos, die bis vor 2 Jahren von Brandon Shanahan geleitet worden sind. Jetzt ist es Stefan Quintal. Aber eigentlich entscheidet das NHL Department of Player Safety, wenn ein Verfahren eröffnet wird, spricht auch die Strafe aus und ist, ja, sind letztendlich für Suspensions sind sie die entscheidende Macht und sie allein. Ich glaube nicht, dass die Officials Association selber eine Macht hat. Ich weiss, dass wenn ein Matchstrafe ausgesprochen wird, NHL Department of Player Safety gezwungen ist, das anzuschauen. Natürlich aber nicht eine Spielsperre auszusprechen.
Das
aber
ist wär, bei uns dann hat... ähnlich. Also es ist eben mit den unterschiedlichen Prozessen auch, wenn eine Matchstrafe ausgesprochen worden ist, dann geht es, das muss ich noch mal kurz schnell anschauen, aber soweit ich informiert bin, geht es dann direkt an Einzelrichter sogar.
Ja, ja.
Wenn eine Matchstrafe ausgesprochen worden ist, das ist richtig. Aber im Sonstigen kann eigentlich wirklich nur der Player Safety Officer jetzt, in dem Sinne, ausser eben in gewissen Fällen der Referee in Chief, Verfahren eröffnen.
Okay, ja. Ja, es klingt jetzt fast einfacher in der NHL und das ist überraschend.
Ja. Das ist eigentlich nie gut.
Genau, ja. Also
ich bin da der Meinung, da muss ein vereinfachtes Verfahren entstehen, irgendwie. Mhm. Und ich glaube auch einfach, die Personen, die dort momentan in Charge sind, müssen austauscht werden. Der Einzelrichter, den haben wir schon seit Ewigkeiten. Wie heißt der Steinmann?
In ja, genau. Zug.
Der gute Herr hat zwar auch einen guten Job gemacht, natürlich, aber es ist einfach langsam an der Zeit, dass man da komplett neue Strukturen schafft. Es war zwar ein Versuch gewesen, den man gemacht hat, aber es ist völlig in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Es hat damals gut getan, man hat es gut können verkaufen. Wir haben dann einen extrem erfahrenen NHL-Ref, 500 Spielpfiffen, wo sich das jetzt wird, wo das Ganze jetzt wird übernehmen. Aber wie es jetzt umgesetzt worden ist und wie es jetzt gesetzlich dort steht, ist eine kleinere Katastrophe. Also, und es ist erstaunlich, ist es erst in den Playoffs dann so gerade so eskaliert, nicht also, schon vorher.
Ich höre jetzt die ganze Struktur das erste Mal und ich sehe von dem PSO eigentlich die Funktion nicht wirklich, weil meiner Meinung nach müsste einfach der Einzelrichter können entscheiden, wenn ein Verfahren eröffnet wird oder nicht. Also ich meine, weil letztendlich hat er ja trotzdem den Hammer in der Hand. Da kann der PSO noch so oft sagen, jetzt muss ein Fahren eröffnet werden und nachher kann er gleich die ganze Zeit sagen, ja, jetzt gibt es keine Strafe, keine Spielsperre.
Also look, es steht da im Artikel 10 von dieser Weisung unter Punkt 4, zum Einzelrichter, er urteilt in den Prozessen 3 und 4, das ist nicht so wichtig, mit voller Kognition, wobei er sich im Prozess 3 an die Sachverhaltsfeststellung des PSO hält, soweit sich aus dem zusätzlich durchgeführten Beweisverfahren nichts Abweichendes ergibt.
Das heisst, der PSO hat keinen Sinn.
Genau, weil das heisst, wenn jetzt der Einzelrichter das Gefühl hat, bei seiner Untersuchung für den Fall hat sich etwas anderes ergeben, kann er entscheiden, wie er möchte.
Okay.
Und der PSO ist wirklich in dem Sinn ziemlich sinnlos. Und ich habe das auch nicht gewusst, bis ich die Statuten gelesen habe. Ich habe den Durchblick nicht gehabt. Und es ist schon ja, nicht besonders gut, was man da liest.
Ja.
Genau. Das hoffe ich wirklich, ist ab nächster Saison anders.
Okay, ja.
Gute Überleitung. Was ist nächste Saison auch noch anders? Ich glaube, das haben alle mitbekommen. Der grösste Trade ever in der Geschichte vom EHC Biel. Jonas Hiller kommt zurück. Ich meine, also wir haben alle gehört davon, dass er ein Angebot gehabt hat von Biel. Wir haben es alle lustig gefunden. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich. Biel, bitte. Der Jonas Hiller.
Ja. Yeah.
Es war ja nur so, gewesen, man hat dann mal noch gehört zwischendurch, ja, der Jonas Hiller bzw. sein Management haben sich nicht zu dem Ganzen geäussert. Und da sind wir alle davon ausgegangen, gut, die haben das als Beleidigung aufgefasst, natürlich. Aber dann, ja, der Hammer plötzlich diese Woche, er hat unterschrieben.
Ja. Yeah.
Und da kommen jetzt immer ein bisschen mehr Details raus. Und zwar, er hat nicht mal verhandelt. Er hat das erste Angebot von Biel, das auf dem Tisch gelegen ist, angenommen. Also.
Wenn ich das höre, frage ich mich, ob er seinen Agent nicht mehr hat. Weil, also, normalerweise nehmen ja in der NHL die Verhandlungen eigentlich die Agents auf sich und der Spieler hat eigentlich nichts mit dem Ganzen zu tun, damit er halt etwas persönlich ein bisschen entfernt ist von dem Ganzen. Und wenn ich so etwas höre, dass die erste Offer, die auf dem Tisch ist, angenommen wird, dann frage ich mich, was der Agent gemacht hat. Und es kann natürlich sein, dass wenn sich der Jonas Hiller jetzt entschieden hat, nicht mehr in der NHL zu spielen, dass dann der Agent, wo du weißt wahrscheinlich seinen Namen, die, alle Schweizer haben ja da, glaube ich,
den gleichen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn er den gleichen hat wie die anderen, wäre es ein Rufer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er auch den hat, das müsste ich noch
machen. Okay, aber die Frage ist einfach, ob ein Agent vielleicht sagt, ja, wenn du nicht mehr in der NHL spielst, vertrete ich dich nicht mehr, weil der Prozentsatz vom Vertrag, den ich bekomme, ist vielleicht gar nicht mehr wert. Und dann ist der Hiller vielleicht auf sich allein gestellt und nimmt dann einfach mal das erste Beste, was er bekommt. Ich weiß es nicht, aber für mich hat es jetzt so getönt.
Das mag sein, aber es ist eben auch interessant, wenn man jetzt im Nachhinein die Aussagen gehört von Jonas Hiller zu dieser Entscheidung. Es ist eben auch, es sind viele Faktoren, die reingespielt haben, die ihm irgendwie alle dann zusammengepasst haben für ihn.
Mhm.
Was viele Leute nicht gewusst haben, ist, er hat seinen Lebensmittelpunkt eigentlich in der Stadt Bern oder in der Nähe von der Stadt Bern. Er hat seine Freundin dort. Das haben eigentlich als allererstes Davos-Fans gespürt bekommen, wo er amigs aufgehört hat, wo er bei Anaheim gespielt hat. Am Anfang ist er im Sommer immer auf Davos Sommertraining machen gekommen und irgendwann war er beim SCB Sommertraining machen. Ja. Das hat mit einer Frau zu tun.
Mhm.
Und wie jetzt rausgekommen ist, hat er auch ein Haus gebaut, außerhalb von Bern. Und dementsprechend ist natürlich Biel für ihn eine sehr gute Wahl. Er hat nicht
weit.
Dann kommt dazu, er kommt rein finanziell, ist wahrscheinlich einer der teuersten Spieler in der Liga nächste Saison.
Ja.
Bei Biel sicher der teuerste Spieler ever. 700'000 Franken, das ist offengelegt worden.
Okay, spannend. Ich bin
mich jetzt hier auf die Quelle planethockey.com, französisch sprechende Eishockey-Seite aus der Schweiz.
Mhm.
Dort habe ich das gelesen, Aussage von Daniel Villach, Geschäftsführer vom EHC Biel. Und er hat auch eine NHL-Ausstiegsklausel. Das wiederum ist sehr interessant.
Genau, ja, aber irgendwie nicht in allen Jahren, oder?
Nein, ab 2017 habe ich einfach gelesen.
Aha.
Und das ist sehr interessant, weil im Skype-Interview mit SRF sagte Hiller noch, ja, er ist jetzt 34. Wenn er 24 gewesen wäre, hätte er vielleicht nochmal eine andere Organisation probiert, weil bei Calgary hat er keine Zukunft, das hat er auch gesehen.
Ja.
Aber er sagt eben, er ist 34, er hat jetzt Familien und so, er möchte jetzt eigentlich sich so ein bisschen, wie soll man sagen, he wants to settle down, auf Englisch.
Mhm.
Und interessant, dass er auch eine Angel-Ausstiegsklausel hat. Das ist jetzt doch irgendwie nicht ganz, übereinstimmt nicht ganz mit allem überein, was er sonst sagt.
Ja, aber ich meine, wenn es wirklich der erste Vertrag, den er bekommen hat, ist, dann kommt es von Seite Biel, wo einfach wahrscheinlich denkt hat, ja komm, hauen wir es rein, dann ist es wahrscheinlicher, dass er ihn annimmt.
Ja, das ist ein guter Punkt, das haben wir gar nicht überlegt. Ja.
Oder ja, er hat das ja in dem Fall nicht verhandelt und auf seinen Wunsch, sondern einfach von Seite Biel wahrscheinlich das kleine Zückerchen noch im Vertrag. Aber sind wir ehrlich, er wird nicht mehr, also ich meine, wenn er jetzt nach dieser Saison unterschreibt er keinen Vertrag, dann ist er weg vom Fenster. Jetzt hat so viele Goalies im Moment auf dem Markt in der NHL. Es würde mich extrem erstaunen, wenn er wieder zurück würde kommen, über nächstes Jahr.
Ja, das ist natürlich richtig. Also ich glaube auch nicht dran.
Mhm.
Und es ist noch eine andere Zahl, die ich interessant finde. Der EHC Biel hat letztes Jahr, als das neue Stadion gebaut haben, eine Budgeterhöhung gemacht.
Mhm.
Und von 11 Millionen auf 13 Millionen.
Ja.
Also sie haben 13 Millionen Budget für den ganzen Verein, wenn ich es richtig verstanden habe. Nicht nur für die erste Mannschaft, sondern für alles.
Mhm.
Es kann sein, dass mich hier jetzt auch täuschen, aber so oder so 700'000 Stutz für den Goalie, sehr viel Geld.
Ja, ja.
Das wird
interessant, dass das offengelegt worden ist. Das ist ja sonst eigentlich in der NHL auch nicht so der Fall, oder?
Richtig. Ich glaube, es ist eine Argumentationsgrundlage vom Geschäftsführer, um eben auch argumentieren, dass wahrscheinlich Biel, das ist jetzt mein Tipp, das ist jetzt nicht basiert auf irgendwelchen Aussagen, die gemacht worden sind, aber Biel spielt meiner Meinung nach nächstes Jahr nicht mit 4 Ausländern.
Okay, ja.
Sie sind jetzt 2 teure
Ausländer
los geworden und wahrscheinlich können sie mit dem Geld den Hiller finanzieren, aber da werden keine gute hochklassigen Ausländer kommen.
Aha.
Der Spylo muss gehen, der Arbrand muss gehen, der Olausson geht.
Mhm.
Also da ist Geld rum, aber eben, das Geld ist jetzt in Hiller investiert.
Okay, ja.
Aber es ist sicher nicht schlecht. Biel war auf der Goalie-Position nicht überragend.
Mhm.
Jetzt haben sie hinter dem Hiller Simon Ritz haben. Das ist ein mehr oder weniger junger Goalie, der ist nicht schlecht. Aber es ist natürlich schon, mit dem Hiller hast du absolut einen super Goalie für NLA-Verhältnis.
Absolut, ja.
Die Frage ist, wie gut ist er wirklich noch? Das wissen wir nicht. Er hat nicht gespielt die Saison.
Yeah.
Die Frage ist, wenn er jetzt ein gutes Sommertraining macht bei Biel und dort spielt nächste Saison, kann er ein Faktor sein, dass Biel sogar in die Playoffs kommt? Ich weiß es nicht. Das wird sicher interessant.
Ja, ich denke, es ist immer extrem schwierig, wenn der Übergang von der einen in die andere Liga, das ein bisschen abzuschätzen. Gerade von der NHL zurück in den NLA haben wir nicht so viel, also vor allem Goalies.
Ja, ich meine,
Cristobal Lue.
Genau, der Cristobal Lue hat den Turnaround geschafft.
Der hat funktioniert, der Ebischer
aber
nie.
Der Lue ist auch zuerst in Nazi B. Zulassen.
Mhm, ja.
Und hat dort ein paar Jahre gebraucht. Jetzt ist er wieder auf einem recht hohen Niveau, aber das ist recht der Ebischer. Also da können wir ja ehrlich sein, der war eine Katastrophe, als er zurückgekommen ist. Und das ist gut, dass irgendwann zurücktreten. Martin Gerber hat noch Ausflüge gemacht, Schweden, Russland, das war ein langsamer Abstieg. Der war einfach nicht mehr das gewesen, wie der Darth Gerber damals in Ottawa. Das ist klar, aber das ist schon, also es wird interessant zu sehen. Also ganz ehrlich, ich freue mich. Ich liebe Jonas Hiller über alles, das ist einer meiner Lieblingsgoalies, klar als Davos-Fan. Und ich freue mich, dass wir den wieder mal sehen, live in der Schweiz spielen.
Ja, wird spannend.
Definitiv. Ein anderer grosser Trade, den wir noch hatten, der heute bekannt worden ist, auch ein Urgestein vom Schweizer Eishockey, Goran Besina, ins jetzt zurück in seine zweite Heimat, hat man nicht erwartet. Zagreb, KHL. Mhm. Nach jetzt 12 Jahren bei Genf, und er jetzt nicht mehr erwünscht war am Schluss von McSorley, der McSorley hat das auch offen gesagt, ist eigentlich gross geredet worden, ja, wo geht er hin in den NLA? Und plötzlich heisst es, nein, Kroatien, Zagreb. Wo er ja ursprünglich auch herkommt natürlich, aber es ist doch ein interessanter Move, weil von der NLA in die KHL, das haben noch nicht besonders viele Spieler gemacht.
Er passt voll rein in KHL, in meiner Meinung. Ich persönlich, und ich judge das vor allem von Nazi-Spiel her, nicht so ein guter Verteidiger, so ein bisschen mit dem, ja, wird eingelochen in seinem eigenen Drittel und so, und das passt sehr gut in KHL, weil in der KHL spielt einfach niemand Verteidigung.
Ja gut, das hat natürlich etwas, kann man heute gerade noch die Highlights vom Final zu Gemüte geführt, ist ja. Auch,
ist lustig.
Harakiri, okay.
Ja, es kommen ja auch keine guten Verteidiger mehr aus Russland wirklich auf die Weltbühne. Also ich meine, mit dem Makarov und dem Sergei Gonchar sind wahrscheinlich die letzten zwei grossen jetzt langsam aus dem Weg. Also der Gonchar hat ja schon aufgehört und der Markov hört wahrscheinlich gleich auf. Sind die letzten grossen Verteidiger aus Russland auch vorbei.
Gut, ja, so für die Seite NLA wäre es das eigentlich schon gewesen. Also, so, jetzt kommen wir doch zu der NHL. Was hast denn du da Spannendes zu erzählen heute?
Ja, in der NHL sind ja Playoffs, das habe ich, glaube ich, schon letztes Mal gesagt, im vollen Gang.
Ja, das weiss man auch, genau. Wenn man den Podcast hört. Ich hoffe es zumindest.
Richtig, sie sind jetzt aber wirklich, wirklich in vollem Gang. Wir haben schon zwei Skandale eigentlich gehabt, nebst den ganzen On-Ice-Hits und Zeug und Sachen, wo
Und darf ich ganz kurz anmerken, die LA Kings sind ausgeschieden.
Ja.
Freut euch, die LA Kings sind ausgeschieden.
Ja, das hat meine Playoff-Bracket ist jetzt völlig am Arsch.
Womit ich so gut wie gewonnen habe, da freue ich mich natürlich auch.
Genau, ja. Und Tampa ist natürlich auch schon weiter. Heute Abend könnt, glaube ich, habe ich mich gerade selber unter das Spot geholt. St. Louis könnte weiterkommen heute Abend. Und Pittsburgh natürlich noch. Genau. Etwas, was ich ganz kurz eigentlich nur antönen wollte, ist Andrew Shaw, sein homophoben Ausdruck, den er da am nationalen Fernsehen so wunderbare Kamera reingeschrauben hat. Wir haben zwar kein Audio, aber so gut Lippen lesen kann jetzt sogar ein Blinder. Und das ist jetzt von allen Medien ist das so durchgekaut worden. Er hat jetzt eine Spielsperre bekommen für Playoffs und tendenziell rechnen wir die in der NHL eigentlich so, dass eine Spielsperre in den Playoffs sollte man für zwei Regular Season Games zählen. Es ist gut, hat die Liga mal etwas gemacht gegen das, weil wir haben im 2011, glaube ich, schon mal einen ähnlichen Fall gehabt, wo der Wayne Simmonds etwas nicht so lässiges gesagt hat, wo in die gleiche Richtung gegangen ist und hat dort überhaupt nichts bekommen. Also schön gesehen, dass die Liga mal etwas macht. Allerdings glaube ich, wenn du jetzt wirklich mit dem Hammer auf das hättest wollen, runterkommen, hättest du mir auch mehr geben können.
Ja. Also ich meine, das ist etwas, was ich finde, heutzutage, sorry,
geht einfach 2016, nicht. Come on!
Ja, wirklich. Ja. Also ich meine, wenn der die Meinung hat, jeder darf seine Meinung haben, aber im National TV so etwas sagen, als Hockeyspieler, wo du durchaus Vorbild bist, meiner Meinung nach.
Ja.
Vor allem, ich meine, er ist ja auch ziemlich bekannt und so weiter. Er hat ja einen Ruf zu verlieren. Nee. Darum, ich verstehe das auch.
Also, ja, es ist natürlich Hit of the Moment und so. Und wir machen alle mal Fehler. Ich denke, was wir jetzt von jetzt an vom Andrew Shaw sehen, ist wirklich der wahre Andrew Shaw.
Es ist dafür.
Wenn jetzt, ja. Also, die Apology, die er gemacht hat, ist wirklich. Also, die hast du ihm ernst genommen, die hast du ihm abgekauft. Ich denke, es war wirklich ein Ausrutscher gewesen. Aber eben, die nationalen Medien haben das schon völlig durchgekaut. Ich möchte eigentlich nicht gross darauf herumreiten.
Ja,
okay. Wo ich aber ein bisschen möchte darauf herumreiten, ist Spiel 3 der Washington-Philadelphia-Serie aus eigenem Interesse.
Ich kann's, glaub, das ist deutlich gewesen. deutlich.
Genau, ja. Ich habe es ja, glaube im letzten Podcast schon angetönt, Ed Snyder, der Owner von Philadelphia, ist ja gestorben. Und das Spiel 3 in dieser Playoff-Serie war das erste Heimspiel von Philadelphia seither. Und dann haben sie Armbänder rausgegeben, die so ein bisschen Honor the Memory of Ed Snyder und so Spass. Und nachher hat Washington überraschenderweise, Ironie, völlig Philadelphia völlig abeinander genommen, hat am Schluss 6-1 gewonnen und irgendwie ab dem 4-1 haben dann die Fans offen die Armbänder aufs Eis schmeissen.
Es hat das tönt ja schon fast wie Lugano.
Ja, es tönt auch wie Florida. Und das Gleiche wie in Florida, wo sie die Ratten aufs Eis geschmissen haben, ist ja jetzt passiert. Sie haben nämlich eine 2-Minuten-Strafe nachher bekommen, weil die Heimfans aufs Eis geschmissen haben. Washington schiesst dort natürlich wieder ein Goal, was
ja, na klar.
Was hat denn noch mehr ein Volumen von Armbändern auf dem Eis auch nicht gerade geholfen hat.
Aber darf ich da ganz kurz etwas sagen? Also ich meine, die Victory Rats in Florida, da habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich bin mal live dabei gewesen, wo die zum Einsatz gekommen sind. Das ist aber meiner Meinung nach legitim gewesen. Das ist schon wieder Oktober in Detroit. Wenn's in einem, gut, ist dann während dem Match passiert.
Genau, ja, das ist das Problem gewesen.
Ah, okay,
dann habe ich mitbekommen. Der Jaromir... Okay, gut, dann erzähle ich dir jetzt etwas Lustiges. Der Jaromir Jagr hat das überhaupt nicht lustig gefunden, dass sie eine Strafe bekommen haben für das. Und dann hat er gesagt, ja, schau, wenn wir jetzt Tampa gegen Tampa zum Beispiel spielen in den Playoffs, dann zahlt doch Tampa-Fans, dass sie Ratten auf sie schmeißen in unserem Stadion und wir dann 2 Minuten Strafe bekommen.
Ist ja, so ein... aber das ist, ganz ehrlich, das ist gar nicht so
dumm. Genau, es ist gar nicht so blöd. Glaub, es ist einfach aus dem Nichts gekommen. Niemand hat wirklich irgendwie das überlegt. Und dann kommt der Jagr und... Und alles denkt, ja, könnte man eigentlich sogar machen. Ja.
Es gibt keinen Eishockey-Spieler mit mehr Lebenserfahrung als Jaromir Jagr. Logisch.
Richtig.
Aber ich finde natürlich, das ist schon ein interessantes Thema, weil es in der Schweiz immer wieder zum Thema wird. Also ich meine, bei uns ist grundsätzlich Strafe für die Mannschaft gibt es nicht.
Ja.
Aber der Verein bekommt Buss über. Und zwar ziemlich saftig. Desto häufiger, als es passiert, das haben wir bei Davos schmerzhaft müssen erfahren. Ich glaube, wir sind der einzige Verein, der schon die 3 Busse bekommen hat. Das steigert sich einfach immer.
Ja.
Also, es ist dann schon ziemlich unangenehme Busse mit der Zeit. Und ich meine, ich finde es etwas, wo, soll ich sagen, klar, es ist nicht unbedingt toll, aber ich verstehe jeden Fan, der es macht, weil manchmal fühlst du dich einfach
ja, aber halt.
Behandelt. Aber es ist, ich meine, auch in dem Fall jetzt, das mit den Ed Snyder Armbändern, es ist sehr eine hässliche Geschichte.
Genau.
Wenn du überlegst, was es für Armbänder sind.
Aber irgendwie look,
wenn du etwas anderes verteilt hättest an dem Match, wäre einfach das aufs Eis geflogen. In dem Moment
ja, genau, das ist einfach der Aspekt, der noch reinkommt. Und ich meine, der gute Mann hat Familien und so, die das vielleicht nicht so lässig finden. Aber,
das ist klar, das ist natürlich absolut dumm.
Es kommt einfach das aber noch dazu, meine, und es ist so Philadelphia.
Okay, das stimmt, aber ich meine, das sagen wir in der Schweiz auch mit Lugano. Wenn ja, dort etwas aufs Eis fliegt, das ist so Lugano. Aber ich meine, für mich das beste Beispiel eigentlich für das ist, schau, was passiert in der Schweiz, wenn es eskaliert, was fliegt als erstes? Bier.
Ja.
Und sorry, wenn du dir ein Bier kaufst im Stadion, denkst du nicht, dass du es werfen
wirst. Nee.
Du hast doch gerne Bier, wenn du ein Bier kaufst.
Natürlich.
Also ich meine, da geht es auch ein bisschen um Pietät. Also ein Bier schmeißen wir nicht, das trinken wir. Aber wenn du noch in so eine Wut reinkommst, ich meine, ich selber kenne das, bin auch schon kurz davor, etwas zu schmeißen, dann kontrollierst du es einfach nicht mehr. Wenn du dann so ein Armband hast und noch geil, das hast du gratis bekommen, das tut dir nicht weh. Ich verstehe es auf eine Art. Ich muss sagen, ich verstehe das. Es ist enorm unglücklich, aber ich verstehe es. Und ich finde die Regeln von der NHL, eine 2-Minuten-Strafe am Team zu geben, nicht fair. Weil die Mannschaft kann definitiv nichts dafür.
Genau, ja. Oder das ist natürlich auch, du schadest, wenn du deine Armbänder da aufs Eis schmeißt, schadest du nicht Washington oder den Schiedsrichter, sondern du schadest letztendlich einen Claude Giroux, einen Voracek und einen Gustav Bear. Also... Ja.
Ja, richtig, aber ich meine, schlussendlich ist es auch, ich habe so das Gefühl, jetzt, aus meiner Erfahrung, wenn es in der Schweiz passiert, wenn etwas auf dem Eis liegt, es muss nachher gereinigt werden. Wenn's, bei uns war es auch immer in der Unterbrüche gewesen, meistens in Davos, eigentlich immer in der Unterbrüche. Und, also gerade, weißt du, eine strittige Szene, der Schiri tief ab und dann fliegen die Sachen.
Ja, das ist gleich.
Dort ist natürlich dann, ist das also wirklich während dem laufenden Spiel,
wo
der Match weitergelaufen
wäre? Nein, auch nicht.
Schon auch, eben.
Also sehr vereinzelt.
Gut, aber eben dann bin ich der Meinung, dass eigentlich nicht wirklich ein Problem darstellen. Mhm. Klar, die beiden Mannschaften müssen dann warten, sind vielleicht nicht mehr ganz so warm nachher. Die Chiris müssen auch warten, es müssen Leute aufs Eis kommen, die es putzen und so weiter.
Das ist aber auch jetzt
aber
erst...
Aber du startest in dem Sinn niemandem direkt, ja, meiner Meinung nach. Der Match geht ein bisschen länger, aber...
Die Regel ist jetzt auch wirklich mit dem Florida-Incident in der Regular Season plötzlich wieder aufgekommen. Also die meisten haben gar nicht gewusst, dass es die Regel gibt.
Ich habe es auch nicht gewusst. Und ich meine, wenn es die Regel gäbe, dann wäre in den Playoffs dann Davos und Lugano sehr viel auf der Strafe gewesen. Ich meine, es sind die beiden Stadien gewesen in den Playoffs in der Nazia, wo ja, zum Teil ziemlich Herzlittering betrieben worden ist auf dem Feld. So könnte ich sagen.
Ja gut, etwas anderes, was ich noch möchte ansprechen bezüglich NHL, ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu wenig Publicity bekommen hat, und das ist Werbung auf Trikots. Das hat ja, genau, da haben wir ja in der NLA zu Genüge und richtig, in der NHL nichts. Aber jetzt hat die NBA, Basketballliga, hat für nächste Saison Werbung auf ihren Trikots gut geheissen. Und das heisst für die NHL wahrscheinlich wird es auch gleich kommen, weil die NHL kann sich als viertgrößte von den vier Major Sports in Nordamerika könnte sich nicht leisten, die erste zu sein, so etwas durchzuziehen. Aber wenn als zweite hinter drei kommst und kannst sagen, ja, die NBA hat es ja auch gemacht, dann hast du es wie, es ist legitimiert, bevor du es durchziehst.
Weiss man dann, in welchem Ausmaß das in der NBA wird gemacht werden?
Nein, noch nicht. Oder vielleicht, aber ich interessiere mich zu wenig für die NBA, als dass ich das wüsste.
Ich meine, es gibt, ich finde jetzt ein gutes Beispiel im europäischen Eishockey, beispielsweise die Champions League gewesen. Dort war grundsätzlich bei allen Mannschaften nur ein Sponsor drauf gewesen.
Ja.
Okay, in dem Fall, je nachdem, welche Vereinsfarbe du hast, ist es nicht so schön gewesen mit dem roten Ärmel. Aber grundsätzlich finde ich, es ist nicht übertrieben prominent gewesen.
Ja, ja.
Es ist okay. Wenn es in dem Rahmen sich bewegt, finde ich, wird es auch die NHL-Fans zwar, wenn sie zu hören kommen in der NHL, es würde sie vielleicht am Anfang so ein bisschen stressen, aber ich glaube nicht, da würde man sich schnell dran gewöhnen.
Reebok steht ja schon drauf und nächstes Jahr wird Adidas draufstehen. Sie stellen zwar Trikots her, aber ich meine, es ist im Prinzip schon Werbung drauf.
Richtig. Gut, die siehst du natürlich nicht, aber ich meine, weißt du, ich denke auch, wenn du schaust, zum Beispiel, wir haben in der Schweiz, hast du das Trikot von Lausanne? Hast du das gerade vor, so ein bisschen vor dem geistigen Auge?
Ja.
Dort haben wir ja nur einen wirklich grossen Sponsor drauf. Mhm. Und dann sogar auch nur weiße Schrift auf dem roten Trikot. Ja. Das fällt überhaupt nicht auf. Plus haben sie auf der Hose noch, ich bin nicht ganz sicher, auch noch irgendeine Werbung, eine andere. Aber auch das, also bis es los hat das enorm gut angebracht. Und ich glaube, in der NHL sollte das eigentlich kein Problem sein.
Ja.
Also die Angst vor diesen wandelnden Liftfasssäulen, wie man so amigs gehört über unsere Eishockey-Liga, die Angst ist, glaube ich, bei der NHL ziemlich unbegründet, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
Ja... Es ist einfach, oder, das Trikot ist ein Heiligtum und so, und das Logo ist ein Heiligtum und du darfst nicht drauf und so, und das ist so ein bisschen, klar ist es oldschool, aber es ist auch etwas von dem, was die NHL, was mich fasziniert an der NHL, wirklich die Geschichte und auch wie stolz das die Leute sind auf die Geschichte, und es würde für mich wie ein bisschen etwas wegnehmen von dem Ganzen, obwohl es natürlich nicht, also, es gibt ja nicht Augenkrebs oder so, aber es nimmt einfach ein bisschen von der Integrität weg. Auch. Denke ich.
Ja. Mal da, das stimme ich dir natürlich schon zu. Also das geht sicher etwas verloren. Aber ja, irgendwo durch, es lässt sich viel Geld damit verdienen. Natürlich.
Ja, ja. Ja,
und
extrem.
Ich finde, es darf einfach nie so ausarten, wie wir es in der deutschen Eishockey-Liga haben.
Ja.
Das finde ich eine Katastrophe.
Ich glaube, das lohnt es auch nicht. Also, eben. Ja.
Das wird auch in der Schweiz nicht passieren, gehe ich davon aus. Also, ich meine, in der DL ist es gang und gäbe, beispielsweise Wolfsburg, dort weiss ich es, Grizzly Adams Wolfsburg, die haben das grosse VW-Logo vorne drauf.
Ja.
Und dann das Vereinslogo irgendwo, genau, wie im Fußball zum Teil. Und das ist natürlich, das finde ich überhaupt nicht cool, ist klar.
Spannend ist ja auch zu dem Thema, sie haben ja eigentlich, die NHL hat ja eigentlich für den World Cup of Hockey wollen Advertisements auf den Jerseys verkaufen, und irgendwie hat die niemand wirklich wollen kaufen. Wahrscheinlich haben sie zu viel Geld wollen. Aber jetzt haben sie keine Werbung drauf. Also das ist schon mal ein Pilotprojekt, das völlig fehlgeschlagen ist.
Natürlich. Yeah. Ich meine, sorry, der World Cup of Hockey, das ist ein Thema für ein anderes Mal.
Richtig.
Aber wenn du schon einen internationalen Wettbewerb machen willst, dann hast du sicher keine Werbung auf Trikots. Das passiert ja nicht mal in Europa.
Das diskutieren wir ein anderes Mal, denke ich.
Also ich würde nur schnell erwähnen, eben an der IHF-WM auf dem Trikot hat es keine Werbung.
Ja, ja.
Höchstens auf den Schultern vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Das könnte auch jetzt für das Testspiel, das ich jetzt gesehen habe, heute sein, aber eigentlich nicht, nein.
Ja.
Genau.
Ja, gut. Wollen wir die Diskussion übergehen?
Ja, sicher. Genau. Also, das Thema ist die Coaches Challenge. Mhm. Kannst du so schnell gerade allen, die es noch nicht kennen in der Schweiz, schnell erklären, wie das funktioniert am besten?
Also genau. In der NHL haben wir ja seit diesem Jahr haben wir Coaches Challenge. Das kommt eigentlich, das ist etwas, was vom Football kommt. Und in der NHL haben wir es jetzt auf Goaltender Interference. Übersetzt das mal rasch auf Deutsch, weil das kommt mir nicht.
Goalie-Behinderung.
Richtig, genau. Und Offside angewendet. Das heisst, wenn es...
Offside.
Ja, genau. Das wäre auch gegangen. Aber, ja. Das heisst, wenn es ein Goal gibt, dann kann der gegnerische Coach Coaches Challenge machen und dann muss angeschaut werden, ob der Goalie behindert worden ist beim Goal und ob, wo die Spieler in die Zone reingekommen sind, ob der Play Offside war oder nicht. Also, du kannst entweder für Goalie-Behinderung oder Offside challengen, aber ja, das ist eigentlich logisch. Jetzt, genau. Das Ganze hat, glaube mit Goalie-Behinderung habe ich kein Problem, weil ich selber im Unihockey Goalie und so, und ich weiss, wie frustrierend das ist, wenn du wirklich den Save nicht kannst machen, weil da irgendwie einer auf der Töpfe steht und so.
Ja,
aber
finde ich sehr fortschrittlich, weil ja nach momentanen IHF-Regeln, ich weiss, NHL hat noch ein bisschen andere Regeln, aber grundsätzlich, was Video Consultation betrifft, das habe ich schon nachgelesen heute noch, darf ja ein Schiri nur das Goal nicht geben, wenn es mit der Hand erzielt, also darf nur schauen, so muss ich sagen, Entschuldigung, wenn es mit der Hand erzielt worden ist oder ein Verdacht darauf besteht, ein Verdacht auf Schlittschuh-Goal oder, was ist das dritte, glaube ich, ja, über den Böck überhaupt drin war.
Ja.
Aber richtig, die Goalie-Behinderung, das dürfen gar nicht anschauen. Und das ist viel kritisiert worden und Coach Challenge löst das Problem eigentlich.
Genau, ja.
Aber das wird dann, glaube ich, nicht wirklich für das genutzt.
Aber ja, also 50-50 vielleicht. Aber das Problem, das ich eigentlich habe, ist mit der Offside. Wir hatten 99 Offside-Challenges das Jahr in der NHL und 37 davon sind overturned worden. Das heisst, zuerst hat es Goal geheissen, nachher hat es eine Challenge gegeben und dann ist es kein Goal gewesen, weil es wirklich Offside war.
Ja, das jetzt ist der Playoffs, oder? Chicago gegen St. Louis, habe ich gehört.
Genau, ja. Jori Lechtera ist Offside gewesen, Spiel 2.
Spiel 2, ja.
Das ist von mir aus okay gewesen, es ist relativ schnell gegangen, es sind vielleicht zwei Pässe gewesen und Goal. Wo ich mehr damit ein Problem habe, ist Aaron Ekblad, wo er hat letztendlich nicht das Goal geschossen, aber er ist auch im Spiel 2 gegen die Islanders via Offside in die Zone reingekommen. Und nachher ist es 10 Sekunden gegangen, bis das Goal erzielt worden ist. Und das tönt jetzt nach wenig. Aber wenn du das Video anschaust, dann haben die Islanders im Prinzip 6 legitime Möglichkeiten, Florida den Puck wegzunehmen. Und ab irgendeinem Punkt musst du einfach sagen, jetzt ist nicht mehr, ob sie jetzt mit Offside reingekommen sind oder nicht, das Entscheidende, warum das Goal gefallen ist oder nicht. Mir ist bewusst, dass du so Sachen möchtest verhindern, wie zum Beispiel den Matt Duchene, den wir letztes Jahr hatten, der irgendwie 2 Meter in der gegnerischen Zone schon war, wo der Böck überhaupt über die blaue Linie gekommen ist. Oder so Sachen wie wir, was ist das, 2013 war, glaube Schweiz-USA an der Weltmeisterschaft, ja, irgendwie 2 Offside-Goal.
2014, ja.
14. Mir ist bewusst, dass du so Sachen möchtest verhindern, aber wenn es dann darum geht, ob sein Schlittschuh das Eis noch berührt oder nicht und so, und es nachher eben irgendwie 20, 30 Sekunden geht, bis das Goal erzielt worden ist, dann habe ich einfach Mühe, weil vielleicht mal ganz eine grundlegende Frage. Was ist Hockey? Hockey ist letztendlich Unterhaltung. Und wenn ich irgendwie am 3 am Morgen bei einem Spiel im November Washington-Winnipeg 9 Minuten und 40 Sekunden muss warten, bis ein Entscheid gefallen ist, ob jetzt das Goal drin war oder nicht, dann bin ich nicht mehr unterhalten. Und dann zappen ganz viele Leute auch weg und ich glaube, mit dieser Offside-Challenge schiessest du dir extrem selber in den Fuss.
Da kann ich dir nur zustimmen. Es fällt mir auch schon nur auf jetzt. Ich habe jetzt vor allem in der Postseason, also in den Playoffs, wirklich angefangen, wieder auch die Recaps schauen von anderen Matchen und es kommt jetzt auch wirklich relativ häufig vor mit dieser Challenge und es ist schon, da geht es um Millimeter, klar, man möchte, dass es gerecht ist für Teams, aber wie du sagst, ich meine, wenn nachher jedes Mal die Stiere das anschauen müssen. Und der grösste Witz, finde ich, ja, da hast du sicher auch eine gute Meinung dazu, Chiris, die in der NHL ja sonst immer können auf Toronto telefonieren können, wo alle Entscheid für sie gefällt werden, also die klassischen Video-Reviews, wie gesagt, ist der Puck überhaupt drin? Ist ein Schlittschuh-Goal? Das entscheiden die NHL-Schiedsrichter ja nicht selber.
Genau,
es geht auf Toronto an.
War Room.
Genau, und dort wird das nachher mit ganz vielen Camera-Angles, Kamera-Einstellungen angeschaut. Und nachher wird dann entschieden. Und jetzt in dieser Coaches-Challenge müssen Chiris ja tatsächlich, wie der NLA, rausgehen und auf einem Bildschirm, der wahrscheinlich kleiner ist als sie.
Es ist ein fucking iPod Nano.
Müssen sie das anschauen. Also, ich meine, ja, in der Schweiz sind wir uns ja irgendwo noch gewöhnt, aber eben wie gesagt, darum ist die Technik auch schon ein bisschen
also, bei uns. Ich sag seit dem Anfang, du musst die Coaches-Challenge musst du auf Toronto schicken, weil dort haben Screens, dort haben sie Leute und Technologie, um das seriös können anschauen. Du musst eine Deadline setzen von irgendwie 2 Minuten. Innerhalb von 2 Minuten muss das entschieden sein. Und wenn du es innerhalb von 2 Minuten nicht klare Beweise hast, dass es ein Goal ist oder nicht, dann bleibt einfach das, was der Schiedsrichter auf dem Eis gesagt hat. Und so hast du halt, also gerade mit dem War Room hat es, das ist glaube ich Spiel 3 bei Florida. Ganz spannend. Oder einfach etwas, wo du einfach merkst, es ist noch nicht ganz ausgearbeitet. Der Huberto hat ein Goal geschossen. Und irgendwie ist, glaube ich, der Barkov oder so ist zuerst in Goalie reingefahren. Und dann ist der Böck ab dem Huberto ins Goal rein. Das heisst, eigentlich der Torschütze war der Huberto. Dann hat Toronto das zuerst anschauen. Der War Room. Hat dann aber gemerkt, weil nicht der Barkov, der in Goalie reingefahren ist, das Goal gemacht hat, sondern der Huberto, dürfen sie das nicht anschauen. Dann ist das kommuniziert worden auf dem Eis. Und der Jacques Gallant, der Trainer von, also, vielleicht zuerst mal, der Schiedsrichter hat gesagt, das ist kein Goal wegen Interference. Toronto hat das dann wollen anschauen, hat dann gemerkt, sie dürfen das nicht. Nachher hat der Coach von Florida eine Coaches Challenge ausgesprochen. Und nachher hat das der Ref hat das dann dürfen anschauen. Und der Kopfhörer, den die Schiedsrichter anhaben, der ist direkt verbunden mit dem War Room in Toronto. Das heisst, der War Room in Toronto darf dem Schiedsrichter helfen bei der Coaches Challenge. Sprich, das heisst, sie haben das wollen anschauen, nicht dürfen, nachher hat Coaches Challenge müssen kommen und dann haben sie es dürfen anschauen, aber zusammen mit dem Schiedsrichter. Und
oh wow.
Also, es ist einfach noch nicht ganz ausgearbeitet und es braucht es einfach nicht.
Und genau das kommt jetzt, das ist übrigens bestätigt seit Mitte Februar, ab nächstes Jahr genauso wie die NHL auch in der Schweiz.
Mhm. Ja, also, look, du wirst dir, was mir als Fan finde ich vor allem Schlimmste ist, du hast ein Play, das Spiel läuft ganz normal und du siehst einfach, oh Scheiße, das war Offside und das ist nicht gepfiffen worden. Und solange dann deine Mannschaft den Puck in der gegnerischen Zone hast, hoffst du einfach, dass sie kein Goal machen, weil du hast gesehen oder du hast eine starke Vermutung, dass es Offside gewesen ist. Und das ist einfach ein Aspekt vom Spiel, den ich nicht möchte haben. Hoffen, dass mein Team jetzt kein Goal schießt.
Ich meine, irgendwo durch, das gerecht ist. Wenn der Gegner ein Goal schießt nach dem Offside, schreien wir auch alle.
Ja, es ist bis zu einem gewissen Punkt.
Ich verstehe das mit der Unterhaltung auch, aber irgendwo durch ist es dann auch ganz darum, wie ist es wirklich? Ich sehe einfach auch in der Schweiz den Vorteil, das ist gar meine persönliche Meinung, ich weiss nicht, ob du das auch so siehst, aber das Eishockey in der Schweiz, vor allem wegen der breiten Eisfelder, ist anders. Bei uns ist gar nicht so häufig die Situation ins Offside reinlaufen. Weißt du, ich sehe mega oft in der NHL, so die Bässli so auf der blauen Linie oder irgendwie so mit rein sprinten und so, das ist in der Schweiz viel weniger, es wird anders gespielt.
Ja, das
stimmt. Ich habe das Gefühl, es ist bei uns gar nicht so ein grosses Thema, plus wir haben gar nicht die Kameras, um das nachher beurteilen. Die NHL hat jetzt ja die Blue Line Kameras
installiert. Ja, das ist ja auch so frustrierend. Du hast die Blue Line Kameras und alle denken, wow, das ist eine super Idee und so, jetzt können wir es genauer anschauen auf Playoffs und nachher merkst du einfach, das ist dort, wo der Linesman steht, wenn jemand in die Zone reinkommt und dem seine Scheichen sind einfach im Weg, wenn du möchtest schauen von diesen Kameras aus und das hat, glaube ich, in einem Fall hat das von etwas gebracht und sonst ist einfach seine Beine im Weg, dass das nicht wirklich, also es ist noch nicht ausgearbeitet.
Es schadet einfach am Spielfluss. Das stimmt natürlich. Spielfluss, genau. Das ist das Problem. Das sehe ich absolut auch, so bin ich verstanden mit dir. Ich finde aber auch, dass es wichtig ist, dass es die Möglichkeit gibt. Als Schweizer bist du natürlich stark geprägt. Eben WM 2014, relativ wichtiges Spiel gegen die USA. Andererseits ist die Frage, hat die Coaches Challenge dort etwas gebracht? Dort haben die Chiris als Offside abpfiffen. Es ist ja nur, die Coaches Challenge ist ja nur, wenn es ein Offside ist, aber nicht pfiffen wird.
Genau, ja.
Ja. Also hätte es eh nicht gebracht, das in dem Sinn.
Ja, das stimmt. Das, ein Punkt, den wir jetzt gar noch nicht überlegt haben, das stimmt.
Also der Fall, wo die Schiris einen Fehlentscheid machen, in dem so die Linesman. Und ab, gut, zwar, ich meine, die haben nicht abpfiffen, bevor es Goal gegeben hat, sind erst abpfiffen nach dem Goal, aber ist gleich. Also in dem Fall hätte wahrscheinlich eine Coaches Challenge ja gleich nicht gebracht.
Aber ich habe es am Anfang des Jahres auch eine super Idee gefunden. Ich habe genau so wie du jetzt gesagt, ja, nein, lässig, wir können... Es ist wirklich wichtig, dass wir richtig, die richtigen Entscheid fällen und so. Aber jetzt gerade mit diesen Playoffs ist es einfach so ausgeartet, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, schau, wir haben Menschen, die das Spiel officiated und Menschen machen Fehler und menschliche Fehler sind Teil von dem Spiel. Menschliche Fehler machen das Spiel unterhaltsam. Und solange du nicht Roboter hast, die das Spiel pfeift, ist das Teil des Spiels und gehört dazu und ist vielleicht auch Teil von dem, was eben das Spiel interessant macht.
Ich sehe einfach auch noch ein Risiko. Jetzt in der NHL, wie gesagt, normalerweise treffen die heiklen Entscheidungen, die Video-Reviews, nicht die Schiedsrichter.
Mhm.
Und die Schiris sind dementsprechend in der NHL, gut, grundsätzlich ist schon so, mehr Respekt um gegenüber den Schiedsrichtern in der NHL, das ist natürlich so. Aber jetzt sind die Schiris viel angreifbarer. In der NLA haben wir das schon seit Jahren, weil die Schiris immer raus müssen, auf einem kleinen Bildschirm sich das Zeug anschauen. Aber wir wissen nachher, jeder Fan im Stadion weiss, der Schiri hat das entschieden. Und man ist hässlich auf den Schiri, wenn er nicht so entscheidet, wie man das möchte als Fan. Aber jetzt, so wie das in der NHL war, bis jetzt, bei den normalen Video-Reviews, ist natürlich dann relativ einfach gewesen. Das ist in Toronto entschieden worden. Der Schiri hat da gar nichts damit zu tun.
Naja. Ja, das ist auch ein Faktor, den ich finde.
Das ist ein Risiko, weil ich meine, eben die Schiris in der NHL haben eigentlich relativ einen guten Stand. Ist jetzt einfach schade, wenn man sie jetzt so hängen lässt. Sozusagen.
Ist aber, ist spannend, weil die NHL OA möchte das eigentlich selber entscheiden. Sie möchten ihre eigenen Fehler können selber ausbügeln oder beziehungsweise die Richter über ihre eigene Leistung können sein und nicht jemand anderes haben, der dann entscheidet, nein, du hast da einen Fehler gemacht.
Also, wenn sie, ganz ehrlich, in der NLA wären die Schiris froh, wenn sie es nicht müssen, selber entscheiden
müssen. Ja, es kommt nicht das Gleiche auf dich runter, oder?
Genau. Also ich denke, gerade wirklich wortwörtlich, je nachdem, wo du eine Entscheidung triffst und in welcher Situation. Ja. Ich meine, wir haben da schon ganz krasse Fehlentscheidungen gehabt. Ich mag mich da jetzt explizit an einen Fall erinnern, wo vielleicht die ein oder andere Zuhörer auch noch wissen. Der Kurmann, Dani Kurmann, hat mal einmal auswärts in Ambri bei einem Match gegen Zug einen Schuss vom Damien Brunner, ich glaube, der ist an die Latte gegangen. Also zwei Minuten vor Schluss, ich glaube. Das war dann der Siegestreffer für Zug. Ist der Schuss aber nur an die Latte. Das Netz hat zittert hinten dran. Aber du siehst aus gewissen Perspektiven, dass der Böck wirklich nur an die Latte ist. Und der Kurmann hat damals, glaube ich, auch noch weniger Perspektive zur Verfügung gehabt. Hat dann müssen entscheiden und hat dann gesagt, ja, der ist drin gewesen. Ambri hat den Match verloren, er hat mit Polizeischutz nach dem Stadion müssen verlassen. Schade.
Ja, das ist natürlich. Das Argument kommt nachher natürlich auch immer, was ist, wenn Stanley Cup Winning Goal ist? Und nachher ist ein Review und nachher pfiffst, dass es nicht ist. Und was ja spannend ist, es hat es ja schon mal gegeben. Irgendwie in den 80er Jahren ist ja das, was wir jetzt an der WM in Tschechien gesehen haben, dass du ein Goal hat schlicht nicht zählt, wenn irgendeiner seinen kleinen Zechen im blauen Ding rein gehabt hat. Und nachher hat mal einmal der Brett Hall Stanley Cup Winning Goal geschossen mit seinem kleinen Zechen im blauen Ding. Aber dort haben wir dann plötzlich entschieden, da können wir das jetzt glaube ich doch nicht pfeifen, weil es liegen schon Händchen und Helm und Mögliche auf dem Eis, das kannst du jetzt nicht mehr abpfeifen.
Ja,
und
ist klar.
Auf das aber haben wir dann nachher entschieden, dass wir die Regeln so, ich glaube, das steht immer noch im Regelbuch, aber es pfeift einfach niemand mehr. Und vielleicht muss tatsächlich auch das passieren, dass du wirklich merkst, dass die Offside-Review vielleicht doch nicht ideal ist und der menschliche Fehler vielleicht dem Ganzen vorziehst.
Richtig.
Ja.
Wohl,
man wird es sehen.
Schlusswort.
Ja.
Genau. Also, dann wären wir in dem Fall schon wieder am Ende von unserer zweiten Episode vom Podcast. Wir danken allen, die zugelassen haben bis dahin. Das Angebot steht noch. Es ist leider bei der ersten Episode nicht mehr drauf zurückgekommen. Wer es bis ans Ende schafft, kommt das Bier über von uns. Und weiterhin Feedback sehr erwünscht. Für denen, die wir Feedback bekommen haben, schon bis jetzt nochmal merci. Wir werden das natürlich jetzt auch weiterhin so machen. Ich glaube, was jetzt noch ansteht, die nächsten paar Wochen, weiterhin klar NHL Playoffs. Die Eishockey-WM kommt näher. Ganz etwas Grosses für mich.
Ja.
Natürlich. Und mal, dann wünschen wir dem Fall noch einen schönen Abend, wie beim letzten Mal auch. Jetzt wird NHL Playoffs geschaut. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!